HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit den Zwillingen Roman und Heiko Lochmann, besser bekannt als die Lochis.
Gastgeber
ist Arne Kapitza.
Hi. Hi.
Die Lochis sind Entertainer, Musiker, YouTube-Stars und Filmemacher, das derzeit erfolgreichste und bekannteste deutschsprachige Zwillingspaar. Wenn sie in einer Fußgängerzone oder am Bühneneingang einer Konzerthalle auftauchen, dann hört sich das ungefähr so an. Geboren wurden Roman und Heiko 1999, aufgewachsen sind sie südlich von Darmstadt. Sie können inzwischen von ihren Videos und Songs sehr gut leben, sind auf Tour. Angefangen hat das Ganze allerdings 2011 mit diesen Worten.
Wie man ein Glas Milch einfängt.
Wie kamt ihr, Roman und Heiko, auf die Idee, ein Video zu drehen, also so mit 12 Jahren, und das bei YouTube hochzuladen?
Das Ding ist, wir waren schon immer irgendwie kreativ. Wir haben auch schon vor YouTube Musik gemacht. Also das war schon immer irgendwie so unsere Leidenschaft, auf der Bühne zu stehen, Musik zu machen, einfach irgendwie im Rampenlicht zu sein.
Und dieses Video war schon 2 Jahre auf der Festplatte. Ich weiß gar nicht, warum ich das damals gedreht habe. Es war irgendwie mit einer neuen Webcam, die wollte ich unbedingt austesten. Da haben wir 2011 im Sommer unseren YouTube-Kanal eröffnet und brauchten irgendein Video. Haben einfach irgendeins von der Festplatte bekommen, einfach hochgeladen. Also wir haben uns da gar nichts dabei gedacht. Ich meine, wie alt waren wir da? Wir waren 12 Jahre alt. Da denkt man jetzt noch nicht so viel über sowas nach. Und so kam das dann zustande.
Das ist schon eine Parodie gewesen, also ein Tutorial-Video.
Ja, ja.
Also ein.
Ich hab's aber
das,
nicht.
Das
ich
war
hab's
ironisch
nicht extra, ich hab's nicht. Nee, stopp. Also es war wirklich? Natürlich ein bisschen Ironie, aber ich hab's ja dann. Ich hab daneben geschüttet. Das war nicht extra. Also ich hab's wirklich einfach nicht geschafft.
Aber man muss dazu sagen, zu deiner Verteidigung, du warst da glaube ich erst 9 oder 10 Jahre alt, also wo das Video aufgenommen wurde.
Ja, ja.
Und wie gesagt, wir haben das einfach nur hochgeladen damals, weil wir irgendwas hochladen wollten und haben wir jetzt einfach just for fun quasi online gelassen, einfach weil es auch so ein bisschen nostalgisch, sage ich mal, ist. Das erste Video, was hier hochgeladen wurde auf unserem Kanal, das wollten wir nicht löschen.
Ja. Und angefangen hat ja eigentlich die Showkarriere mit Romans Auftritt 2009 im ORF beim Kiddie-Contest.
Oh,
also das war schon ein Song-Contest für Kids. Gibt es ja heute immer noch solche Formate.
Gibt's auch
wie
heute?
War das? Ja, ja.
Wir waren ja letztes Jahr da beim Kiddie-Contest sogar als Stargäste eingeladen.
Ja.
Also das war voll krass. Also ich habe mich da 3-mal im Stück beworben. Ich glaube, das erste Mal, da war ich irgendwie 7, als ich mich beworben habe. Ich habe das irgendwo mal gesehen im Fernsehen und habe mich da ein bisschen darüber informiert, weil, wie Heiko da schon vorhin gesagt hat, das war echt, wie wahrscheinlich viele auch in dem Alter, für uns natürlich auch ein Riesentraum und wir wollten das unbedingt irgendwie mal machen. Und ich habe mich dann da beworben, habe da gewartet, auf einmal kam dann ein Anruf aus Österreich, dass ich da irgendwie dabei bin. Und so hat sich das eine dann zum anderen ergeben. Am Ende des Tages habe ich das Ding dann gewonnen und habe bis heute sogar noch eine Doppel-Platin-Auszeichnung vom Kiddie-Contest damals, als
aus
ich irgendwie 10 Jahre alt war, aus Österreich bei mir zu Hause hängen. War wahnsinnig spannend. Das war das erste Mal im Tonstudio, irgendwie im Fernsehen, das Ganze mal so ein bisschen kennenlernen. Das war für mich damals mega krass. Also wirklich.
Also Roman, haben deine Eltern das gefördert irgendwie und gedacht, der kann singen? Oder
nee,
man bewirbt sich doch nicht
das
als 7-8-Jähriger irgendwo.
Doch, das war's.
Was?
Das nicht am Anfang. Lass mich mal erzählen, weil ich habe eine Story. Es ist ja oft so, dass man besonders, wenn man in dem Alter, in dem jungen Alter so Erfolg hat, dass man denkt, ey, da können doch nur die Eltern dahinter stecken. Die wussten das am Anfang nicht. Ich habe mich da einfach mal beworben, habe das einfach mal gemacht. Aber auch meine Mutter damals, doch, ich habe die dann so lange therapiert, bis sie und so lange irgendwie überredet, bis sie dann irgendwann mal die Kamera für dieses Video gehalten hat, mit dem ich mich dann da beworben habe. Aber das kam halt wirklich immer komplett von uns. Also die fanden es natürlich cool, die waren auch immer ein bisschen kritisch und die haben das dann auch unterstützt, weil wir das halt voll wollten. Beziehungsweise damals halt war ich das halt. Aber das kam immer von uns. Also die mussten natürlich dann, wie alt war ich seit 10 Jahren, natürlich mitkommen und so weiter und natürlich aufpassen. Ich war ja noch ein Kind. Aber das kam immer von uns. Also unsere Eltern, die haben auch gar nicht so viel irgendwie mit Musik und so zu tun und die hat es auch nie irgendwie groß bewegt, dass wir jetzt große Stars werden. Die haben das immer cool gefunden, haben uns immer unterstützt und fanden das immer super, was
wir
machen.
Die haben uns
immer machen lassen.
Genau, also natürlich, wo wir 12 waren, haben die natürlich mal ein Auge drauf geworfen, was da so im Internet von uns hochgeladen wird, dass wir jetzt nicht keine Sachen hochladen oder online bringen, für die wir uns irgendwann schämen werden oder die wir bereuen werden. Aber das kam schon immer von uns. Also das ist, ich finde es auch manchmal schade, dass man in diese Schublade gesteckt wird, von wegen, die Eltern, die haben das sowieso, also irgendwie hochgepushte, gecastete. Also bei uns war es halt immer schon die Leidenschaft. Ich glaube, wir waren auch immer irgendwie sehr extrovertiert, dass man Man wollte immer im Mittelpunkt stehen.
Voll,
und,
wir waren schon immer voll die Rampensäuer. Also das ging ja irgendwie schon auch vor dem Kiddie-Contest los.
Ja, wie war denn das in der Familie? Also wie habt ihr gemerkt, dass ihr andere gut unterhalten könnt, zum Lachen bringen und gute Laune verbreiten?
Wir haben halt unsere ersten Songs irgendwie schon geschrieben, da waren wir 6, 7 Jahre alt und haben dann schon unsere Lehrerin angebettelt, dass wir auf dem Schulfest mit diesen eigenen Songs auftreten durften. Wir hatten, glaube ich, unseren ersten Auftritt mit 7 Jahren auf dem Schulfest vor 300, 400 Leuten. Da waren wir ein bisschen jünger. Da waren wir, oder? Auf jeden Fall. Oder
zweite Klasse war das.
Ja, eine zweite Klasse, 8. Ja, auf jeden Fall hatten wir nach langer Überzeugungsarbeit bei der Lehrerin unseren ersten Auftritt zu zweit schon mit einem eigenen Fußballsong irgendwie in der zweiten Klasse. Und da ging das dann irgendwie schon los. So, wir kommen ja voll aus dem Dorf, da wohnen irgendwie 4000 Einwohner. Mhm. Da ist echt nicht so viel los. Und da, klar, da war man schon ein bisschen anders als die anderen.
Wurde das dann was mit dem ersten Auftritt so im Grundschulalter?
Achso, ja, auf jeden Fall. Ja. Wir durften dann auftreten bei den Ferienspielen, war das damals, glaube ich.
Stimmt, Ferienspiele.
Ferienspiele,
genau,
hieß das.
Oh ja, das war im Sommer in der Sporthalle Alder.
Bei der großen Abschlussfeier quasi. Das war für uns was ganz Besonderes. Das Lustige ist, dass wir wirklich damals als Heiko Roman auf der Bühne stand. Ne?
Heiro,
das ist immer noch ein lustiger Spitzname, den unsere Fans benutzen für uns beide. Aha. Naja, und auf alle Fälle waren wir quasi auf der Bühne und mussten erstmal anfangen zu lachen. Wir haben ja so noch nie auf der Bühne gestanden. Das war vor der Kiddie-Contest-Zeit vor all dem. Da haben wir erstmal 30 Sekunden nur gelacht und dann ging es dann los. Aber umso schöner war es dann, als wir ganz viel Applaus bekommen haben. Das war für uns damals echt ein Riesending und ich glaube, diese Erfahrungen, die prägen einen schon. Das Lustige war ja auch, dass der erste Auftritt als Lochis quasi, ich glaube, da waren wir 13, da war dann auch gleich vor 10.000 Leuten.
Uiuiuiui. Ja, und wie kam das? Wo war das?
Das war bei den Videodays in der Lanxess Arena in Köln 2013. So ein Riesen-Event, wo sich ganz viele Leute aus der Videobranche und so treffen und dann zehntausende Fans in die Lanxess Arena in Köln kommen. War unser erster Auftritt als die Lochis, stimmt.
Ja, und wie kam das, dass ihr da eingeladen wurdet?
Ach so, wir hatten schon eine gewisse Größe. Ich glaube, da hatten wir damals schon 2013, wie viele hatten wir, glaube ich, schon fast?
250.000.
Ja, nee, so 300.000, 400.000 oder eine halbe Million Abonnenten. Mhm. Also da hatten wir schon eine gewisse Größe. Das ist dann natürlich klar, wenn man schon einen gewissen Bekanntheitsgrad hat, dass man dann natürlich auch da eingeladen wird. Dann.
Also wenn wir hier von diesen Zahlen sprechen, dann sind es Klickzahlen, also Leute, die sich Abonnenten, die regelmäßig alle eure Videos dann auch gezeigt bekommen, sobald die online sind.
Genau.
Können die nicht gucken.
Man braucht ja einen Kanal, um überhaupt Videos hochzuladen und wie man diesen Kanal dann pflegt, ob man dann ein Video hochlädt und dann nie wieder oder ob man dann halt regelmäßig Sachen bringt, das bleibt jedem selbst überlassen. Ja. Wir selbst haben einfach das Internet, also nicht nur YouTube, sondern generell einfach das Internet als
Social Media,
die sozialen Medien als super Plattform gesehen, um seine Inhalte kostenlos theoretisch der ganzen Welt zur Verfügung zu stellen. Und wir haben uns da damals auch Beispiele genommen an anderen YouTubern. Es war einfach, es war für uns halt totales Neuland. Wir haben selbst total viel dazugelernt und am Anfang wussten wir auch gar nicht wirklich, wie das alles funktioniert. Wir haben einfach mal hochgeladen, haben gar nicht auf Klicks oder auf Zahlen oder so geachtet, sondern einfach mal gemacht und natürlich mit der Zeit lernt man mehr dazu. Man lernt immer mehr Leute kennen. Man lernt einfach. Ja, Erfahrung gibt die Reife und wir wurden auch in dem Thema immer reifer und das waren, wie gesagt, die ersten 2 Jahre, sage ich mal, das waren schon die Anfangsschritte und natürlich gar nicht vergleichbar mit der heutigen Dimension, sage ich mal. Ich meine, wir sind ja, momentan ist YouTube ist ja nur noch einer von vielen Teilen von den Dingen, die wir machen oder generell die Videos, aber es hat uns auf alle Fälle sehr geprägt, auch dieses selbstständige Kennenlernen von Dingen, von Leuten und Erfahren, ja, dieses autodidaktische Arbeiten.
Und wie habt ihr euch da aufgeteilt?
Das erste Video, das erste richtige Video, was wir auch gedreht haben, wo wir uns auch Gedanken zu gemacht haben, war tatsächlich eine Songparodie zu einem Song zu Bruno Mars, diese Toastbrot-Song. Das war auch sehr lustig, wir haben ja früher noch viele Parodien gemacht, wir haben auch schon immer eigene Songs gemacht, aber die nie wirklich veröffentlicht so, weil das war für uns immer noch nicht so ganz das Wahre, also wir waren noch nie so ganz zufrieden und auf jeden Fall haben wir am Anfang halt viele Parodien natürlich auch gemacht.
Irgendwann werdet ihr selber parodiert. Das ist dann der Ritterschlag, oder?
Wir wurden schon öfter mal von irgendwelchen auch anderen YouTubern oder so parodiert. Also ich meine jetzt auch unsere eigenen Songs, das ist natürlich krass. Also es ist auch immer wieder spannend, was sie dann sich da einfallen lassen zu unseren Songs.
Also dann hören wir doch einfach mal den ersten Song von euch, um euch auch musikalisch vorzustellen, ausgewählt hat. Was werden wir hören?
Das wäre die neue Single, die vor ein paar Wochen rausgekommen ist. Sidekick, die erste Single-Auskopplung aus Hashtag Zwilling 18, kommt der Mai raus mit 5 neuen Songs. So eine neue Edition vom Album. Sidekick, ja, die neue Single.
Kleid ist aus Seide, ihre Haut ist aus Sand, ihre Augen Rubine, ihr Lächeln.
Sidekick, ein Song von den Lochis, yes, die jetzt auch hier heute im Doppelkopf zu Gast bei Arne Kapitzer sind. Also Sidekick, einmal ist es der etwas zurückgesetzte Liebhaber oder wie wird man das?
Ja, es ist quasi die zweite Wahl. Man ist quasi nicht die Eins von seinem Schwarm, sage ich mal.
Aber wir haben mit dem Song noch ein bisschen was Neues gewagt bei dem Ding. Das klingt auf jeden Fall ein bisschen funky. Da ist schon so ein 80s, 90s Touch drin. Mhm. Wir finden als selbst so einen Retro-Sound. Wenn man das mit modernen Sounds kombiniert, kann das halt voll geil klingen. Das Thema ist auch, vor allem wenn man sich das Video anschaut, ein bisschen anders, nochmal ein bisschen provokant. Und klar, man wird ja auch älter, man entwickelt sich und da werden dann auch solche Themen auf jeden Fall aufgegriffen, klar.
Ihr habt es ja öfter, dass so eine kleine ironische Brechung drin ist. Also auf Hashtag Zwilling ist zum Beispiel eins, du bist wie ich, klingt erstmal nach einem Love-Song, aber wenn man ein Video dazu sieht, dann ist das ironisch auf eure Zwillingsbeziehung bezogen.
Bei dem Song ist es so, da kann sich jeder mit, also das ist, haben wir mit vielen Songs versucht, auch bei dem Song, dass sich eigentlich jeder damit identifizieren kann. Dass Liebespaare können sich damit irgendwie identifizieren oder jemand, der irgendwie verliebt ist. Geschwister, beste Freunde, weil wie ich zum Beispiel, wenn man halt genauso tickt wie der andere, man ist genauso, du bist genau wie ich. Ich muss ja ehrlich sagen, als wir wie ich geschrieben haben, den Song, da haben wir auch gar nicht sofort ans Brüdersein gedacht, sondern auch eher so an, wir haben versucht, das eine mit dem anderen zu verbinden. So wie würde es klingen, wenn man irgendwie in jemanden irgendwie verknallt ist. In der anderen Strophe ist dann mehr so, wie ist es, wenn du mein Bruder bist oder wie auch immer, wenn du einfach genauso gleich tickst wie ich. Wir versuchen halt einfach oft verschiedene Themen so miteinander zu kombinieren, dass sich viele Leute damit irgendwie wiederfinden können. Ja.
Heiko, du hast gerade deinen Bruder ein bisschen überlebt, weil er überschlägt sich
Er hat jetzt innerhalb von 10 Sekunden so viel geredet, wie ich in meinem Leben noch nicht. Ach. Nee, Spaß. Ich rede eigentlich auch schnell. Ich versuche mich jetzt hier ein bisschen zu entspannen. Ja, nee, Zeit. Also ich kann mich nur anschließen. Am wichtigsten ist, dass man mit seinen Songs, mit seinen Texten selbst zufrieden ist. Wir schreiben ja, wie gesagt, auch den Großteil komplett selbst. Und das finde ich auch einfach wichtig, dass man seine eigene Musik auch singt und nicht nur der Sänger von anderen Texten ist, die man gar nicht, wo man gar nicht mitgewirkt hat. Egal. Und
dass man die Leute catcht mit seiner Mucke, dass man die Gefühle, die Emotionen am besten auffängt. Und das kriegt man natürlich dann auch so hin, wenn sich andere wieder mit dieser Mucke selbst wiederfinden können, mit den Texten, mit der Melodie und so weiter. Genau.
Ihr habt erstmal parodiert und war das auch so eine Schule zum Songwriting eigentlich, wenn man die erfolgreichen Songs erstmal covert
und parodiert? Ich glaube, rein vom Schreiben her, von den Lyrics her, war das schon nicht schlecht, weil wir regelmäßig neue Songparodien schreiben mussten, neue Themen aufgreifen mussten und dazu dann Dinge erfinden mussten.
Obwohl das ja vor allem Comedy war.
Genau, das war ja eher Unterhaltung, aber ich glaube schon, dass es auf alle Fälle was beigetragen hat, einfach nur für die Reife, für die Erfahrung. Aber unsere Texte, die wir schreiben, die kommen ja meistens aus dem Alltag. Das sind ja oft auch einfach persönliche Geschichten. Und ich glaube, am wichtigsten sind einfach Inspirationen. Wenn man die richtigen Inspirationen findet, ob die jetzt auf Tour sind. Also die neuen 5 Songs, die jetzt nochmal rauskommen, die haben wir fast alle im Tourbus geschrieben. Nach den Konzerten vorne in der Front Lounge im Tourbus, nachts, über Nacht haben wir die geschrieben. Ob es jetzt aus dem Urlaub ist oder von irgendwelchen Reisen oder von anderen Künstlern. Ich glaube, man muss immer neu inspiriert werden und man muss auch mal den Kopf frei bekommen, um wieder neue Dinge zu finden.
Und wie ist das? Ist zuerst irgendeine kleine Refrainzeile da? Wie entsteht so ein Song?
Meistens ist es so, dass irgendwie eine Refrainzeile oder halt die Melodie mit dem... Also eigentlich ist es immer so, dass... Also bei uns ist es verrückt so. Wenn wir einen Text haben, dann haben wir direkt auch die Melodie dazu. Umgedreht auch, wenn wir die Melodie haben, dann ist auch direkt der Text dazu. Das ist echt so wie so eine Maschine, die anspringt. viele haben auch schon gesagt, dass unsere Songs auch gut ins Ohr gehen oder die mit Melodien. Das ist echt bei uns ein bisschen... Das ist echt schon lustig so, wenn wir einen Song schreiben. Meistens ist es wirklich so oder eigentlich immer, dass wir mit dem Refrain starten oder mit dieser... Mit einer Line und dann wird darum dann das Gerüst gebaut, genau.
Wie teilt ihr euch das dann auf?
Je nachdem, also man fängt es ist ja auch so, dass wir jetzt zum Beispiel fürs Album haben wir eigentlich, wir haben uns dann immer noch zusammengesetzt mit unseren Produzenten, Quarterhead, diesen paar Jahre älter als wir und wir sind voll auf einer Wellenlänge, mit denen haben wir das Album zusammen gemacht und generell macht es auch einfach Spaß, mit anderen noch zusammen Musik zu machen, weil Musik auch ein gemeinsamer Prozess ist. Dann sitzt man halt zusammen, meistens ist die Idee schon da und dann wirft man die halt in den Raum und dann sitzt man halt zusammen und schreibt halt einen Song und jeder wirft da seine Ideen rein und am Ende hat man dann ein geiles Endprodukt.
Aber ihr beiden, Roman und Heiko, ihr seid Texter, Sänger und wie ich in dem Vlog, also in dem Videoblog von der Tour gesehen habe, da gibt es einen, der einen kleinen Synthesizer hat und der andere Gitarre und dann spielt man mal so einen kleinen Riff und entsteht das dann so im Dialog wirklich?
Auf jeden Fall. Also das ist wirklich eigentlich sehr, sehr kitschig, wie man sich das vorstellt, dass wir wirklich so viert zusammen in einem Raum sitzen und der eine spielt mit einer kleinen Gitarre und ein paar spielt herum. Das ist wirklich so. Also,
war wirklich so.
Oft kommt es vor, dass einer von uns eine Idee hat. Manchmal kommen einfach Ideen, dann nimmt man die auf dem Handy auf, damit man die nicht vergisst und spielt sie dann in der Runde ab. Ja, dann entwirft man quasi einen Song. Dann schreibt man Stück für Stück die Songs mit den anderen. Dann gibt der eine was dazu, dann gibt der andere was dazu. Im Tubus war es auch so, dass der Cave, das ist auch ein Künstler, der war bei uns Special Guest quasi. Ist
ein Kumpel
der ist dann
von uns,
ein Kumpel auf jeden Fall auch. Der ist selbst Musiker. Der ist dann für 5 Minuten kurz nach vorne gekommen in die Front Lounge, hat kurz was dazu gegeben von sich und ist wieder weggegangen. Das war ganz cool, weil wir. Das war ein sehr, sehr kreativer Prozess. Es macht einfach Spaß.
Auch mit anderen Leuten.
Man erzählt ja auch Geschichten. Machen, ne? Und es macht einfach Spaß, diese Geschichte zu erzählen in Songs. Und das auch dann zudem noch zu verknüpfen mit Musik. Und es gibt immer diesen einen Moment, wenn man merkt, der Text passt perfekt zur Musik und andersrum oder zur Melodie.
Genau, das
und
ist das.
Das ist immer dieser Schnipseffekt. Da merkt man einfach, okay, geil. Ja,
da legen wir eben mega viel Wert drauf. Ja. Und zwar so diese. Wir suchen halt eigentlich immer nach dieser perfekten Kombination aus Musik, also Melodie und Text. So, wenn die Melodie halt voll zum Text passt oder der Text direkt zur Melodie, das ist halt, wir suchen da immer irgendwie nach dem Perfekten. Wir sind eh voll die Perfektionisten, das muss man schon so sagen.
Ah ja, das würde mich interessieren, also wie das dann so reift. Also ich lese einfach mal nochmal ein paar Zeilen vor aus dem Hashtag Zwilling. Jeden Tag eine neue Stadt, weil ich liebe, was ich mache. Von jedem Morgen bis in die Nacht schon wieder ganz woanders aufgewacht.
Ja, genau.
Also Heimweh.
Das war bei Heimweh.
Also das ist jetzt Heimweh. Ja. Und das kann man sich ja vorstellen, das ist eigentlich ein melancholisches Thema.
Auf jeden Fall.
Und wie wird das dann eher in Moll oder langsam gemacht? Oder
ja, genau.
Was kommt euch da so in den Sinn, wenn ihr das denkt?
Also bei Heimweh war es einfach so, da war auch der Refrain, dieses aus Fernweh wird Heimweh, diese eine Line, die war, ich glaube, die ist jedem Flieger mal eingefallen, als wir gerade auf dem Weg irgendwie nach Berlin waren oder so. Und das ist auch eines der persönlichsten, auch eines irgendwie auch der traurigsten, der melancholischsten Songs aus dem Album. Und trotzdem sollte er auch ein bisschen nach Euphorie und nach was Positivem klingen, weil es ist ja nicht so, dass unser Leben scheiße ist und wir sind so viel unterwegs, das finden wir kacke, sondern wir finden das mega geil. Wir leben ja unseren Traum, das nimmt man dann gerne in Kauf. Deswegen ist es dann immer so eine kleine Challenge, was man denn überhaupt in dem Song vermitteln will und wie man die Leute damit erreichen will. Das war bei Heimweh natürlich auch so ein Ding. Ja, das ist ja so eine ganz ruhige Nummer, die startet ja mit dem Klavier und dann kommen da so ein paar Vocal-Samples, dann ist da so ein softer R&B-Beat, von den Drums her und im Refrain geht das dann immer mehr auf. Im letzten Refrain, ganz am Ende, haben wir noch einen großen Kinderchor, der dann im Hintergrund auch mitsingt. Da war uns diese musikalische Steigerung, auch im Instrumental natürlich, auch einfach das lag uns da sehr am Herzen, um die Leute auch wirklich zu catchen.
Singen die Leute mit? Also euer Publikum ist relativ jung, muss man ja sagen.
Alles,
ne? Also es sind vom Grundschulalter an.
Ja, also die meisten sind Teenies, also 14, 15, 16, 17, sage ich mal. Wir haben natürlich auch jüngere Fans, die dann irgendwie schon erst noch in die Grundschule gehen. Wir haben auch ältere Fans, die irgendwie schon studieren. Die meisten sind so echt so Teenies, sage ich mal. So in unserem Alter vielleicht 1-2 Jahre jünger. Und die singen alles mit. Also bei unseren Konzerten, eigentlich müssen wir gar nicht ins Mikrofon singen. Ist natürlich geil. Also es ist auch ein krasses Gefühl, wenn du auf der Bühne stehst. Das
ist eine Wahnsinnsenergie, wenn du auf der Bühne stehst und
da sind 4000 Leute vor dir und singen halt einfach diese Songs mit, die du vor einem Jahr noch selbst irgendwie aufgenommen hast, geschrieben hast, ist einfach mega krass.
Unglaublich, vor allem dieser, wenn man realisiert, dass man vor einem Jahr noch im Tonstudio stand oder irgendwie, wenn man drüber nachdenkt, wie man diesen Song geschrieben hat und dass dieser Moment jetzt quasi mit 4000 Leuten oder mit 1000 Leuten geteilt wird, auf der Bühne, im echten Leben, ich finde, das ist mit einer der schönsten Momente. Jedes Mal aufs Neue.
Ist immer wieder spannend, wenn man dann im Studio ist und den Song schreibt und sich so denkt, ey, diesen Song, den werden dann bei 1000 Leute singen, das ist krass. So, das ist einfach so, das ist auch so, das macht es halt umso spannender und deswegen lieben wir auch live zu spielen und Konzerte zu spielen. Wir waren ja jetzt im Winter 3 Monate auf einer riesen Tour, 32 Konzerte insgesamt oder 31 Konzerte.
Insgesamt 75.000 Leute.
Es war echt verrückt und da haben wir auch wieder gemerkt, wie viel Spaß eigentlich es macht, live zu spielen, auf Tour zu sein, ist echt verrückt.
Dann lass uns doch nochmal einen weiteren Song hören. Ihr habt was mitgebracht.
Ja, also jetzt nicht mehr von uns, aber was auch gut zur Tour passt, All Time Low von John Bellion. Wir haben den Song alle auf Tour schon gehört, da war der noch nicht bekannt. Jetzt läuft der überall im Radio und so und wir haben den so im Januar und im Dezember, da haben wir den so im Tourbus immer gehört, weil wir den voll gefeiert haben, den Song. Und das war lustig, so eine Woche nachdem Ende Januar dann die Tour zu Ende war, kam der auf einmal überall, so irgendwie
überall.
Voll die Trendsetter waren wir da. Wir haben uns voll stolz gefühlt. Nee, auf jeden Fall All Time Low, ein geiler Song. John Bellion, ein Wahnsinnskünstler, ein Wahnsinnsproduzent. Kann man sich auf jeden Fall mal anhören.
Was the knight in shining armor in your movie? Would put your lips on mine and love the aftertaste now. I'm a ghost, I call your name, you look right through me. You're the reason I'm alone and masturbate. Hey! I've been trying to fix my pride, but that shit's broken.
All Time Low von John Bellion. Ein yes. Wunsch ist das von Roman und Heiko Lochmann, besser bekannt als die Lochis, die hier in H2 Doppelkopf zu Gast sind bei Arneka Pizza.
Yeah.
Euer Musikwunsch, und ihr habt erzählt, wie ihr selber eure Songs schreibt. Das Jahr 2017 ist das Jahr eures 18. Geburtstags.
Genau.
Da habt ihr euch was Besonderes ausgedacht, eine Tour durch eher kleinere Clubs
genau.
zu machen oder kleinere Hallen?
Ja, das Ding ist, wir haben das auf unserer großen Tour im Januar oder generell im Winter gesehen. Da waren echt immer viele tausende Leute da, und also man hatte natürlich eine gewisse Nähe zum Publikum. Aber ganz viele Fans haben sich auch gewünscht, hey, das wäre irgendwie cool, wenn man mal noch intimer quasi dabei ist, wenn man noch, ja, noch näher ist, wenn man diesen ganzen Vibe noch mehr spürt. Und wir haben uns gedacht, okay.
Und das Ganze ist halt im Rahmen zu Hashtag Zwilling 18, also unser Album mit 5 neuen Songs, das sind dann noch insgesamt 18 Songs. Mhm. Zu unserem 18. Geburtstag kommt es raus, also eine neue Version quasi, eine Re-Edition oder wie man das auch immer nennen will. Und im Rahmen dessen gehen wir dann auf diese, ja, circa 2-wöchige Akustiktour. Das wird auf jeden Fall auch spannend. Also
auch für uns, ne?
Da haben wir halt keine großen Pyro-Knalle und Special Effects, und es ist halt alles einfach viel kleiner und intimer gehalten. Trotzdem haben wir eine geile Show vor, und die Musik soll auf jeden Fall im Vordergrund stehen, und wir freuen uns selbst sehr, wieder mal auf Tour zu sein.
Auch, ja.
Genau. Auf Tour sein ist eh geil.
Jetzt möchte ich nochmal für diejenigen, die in den sozialen Medien nicht ganz so firm sind, ihr spielt Verschiedenes aus. Ihr macht Videos, ihr macht Songs.
Ja.
Und YouTube haben wir jetzt schon
mehrfach
erwähnt. Ja. Es gibt Snapchat.
Das Snapchat.
Sind normalerweise Leute, die ihr Essen knipsen und dann jemand anderem so 10 Sekunden zeigen, guck mal, was für ein tolles Eis ich esse.
Instagram.
Es gibt Instagram,
Natürlich mit. Also Instagram ist nach YouTube eigentlich die größte Plattform bei uns. Da haben wir beide, glaube ich, so circa 1,5 Millionen Follower.
Ja.
Facebook ist natürlich auch noch ein Thema.
Knapp 1 Million, habe ich so gesehen.
Genau, und Facebook ist natürlich auch nochmal ein Thema. Twitter natürlich auch ein ganz wichtiges Social Network.
Ich finde, Twitter macht auch mit am meisten Spaß.
Ja, Twitter ist geil.
Die Leute, die auf Twitter sind, die sind entweder ein bisschen sehr kultiviert oder einfach verrückt und crazy.
Mhm.
Das ist immer ganz spannend. Genau, Social Media an sich ist
also
spannend.
Man sieht, wir sind, glaube ich, auf fast allen sozialen Plattformen vertreten.
Ja.
Ist einfach wichtig, sind auch eigentlich mittlerweile alle Künstler. Also auch wenn die jetzt nicht aus dem Internet kommen, sondern auch ein Udo Lindenberg hat mittlerweile Instagram und Twitter und YouTube. Ist auch einfach ganz wichtig, ne? Weil das ist halt auch ein ganz einfach ein wahnsinnig wichtiges Medium geworden. Massenmedium, Social Media erreicht ganz viele Menschen.
Und wenn das dann dort angekündigt wird, so ein Konzert, ist das dann sofort ausverkauft?
Man muss sagen, die Akustiktour, aufgrund dessen, dass wir in kleineren Hallen spielen, einige Städte waren wirklich, ich glaube, nach dem ersten 2 Tagen komplett ausverkauft. Aber das ist natürlich auch ein Prozess. Also ich meine, vor allem in der Zielgruppe haben natürlich nicht alle sofort so und so viel Geld parat für ein Ticket. Gibt es dann oft auch zu Weihnachten oder zu Ostern von den Eltern. Oder es dauert eben ein bisschen. Aber man muss schon sagen, man hat schon einen gewissen Einfluss, wenn man was postet. Also deswegen sind wir auch unserer Vorbildfunktion so bewusst, weil man halt weiß, dass wenn man etwas sagt, dass da halt hunderttausende Teenies darauf quasi reagieren, und da muss man echt aufpassen.
Also Verantwortung
ich,
und so.
Ich glaube, wir wissen auch da, was wir... Also
meint ihr diese Verantwortung jetzt im politischen Sinne? Oder
In allem, vor allem in den Werten, die man vermittelt und was man halt so sagt und macht, das ist natürlich auf jeden Fall ein Thema. Und ja, wie schon gesagt, man hat auf jeden Fall einen Impact. Man sagt ja auch, man ist Influencer. Influencer ist ja so ein neuer Begriff, sag ich mal, der reinkommt. Obwohl es sie halt schon immer gab. Also vor 30 Jahren gibt es auch schon Influencer. Nur haben die halt dann die Leute, war das halt nicht Social Media, sondern über andere Plattformen. Das sollte man sich natürlich schon bewusst sein, klar.
Andererseits Videos, da sind Produktplatzierungen drauf.
Natürlich,
da kommt
klar.
ein kleines Video,
also
dann steht da und dann guckt man erstmal auf den Flügel des Flugzeugs und dann ruht die Kamera auf eine Uhr. Und dann kommt so ein kleiner Schriftzug und dann heißt es, wenn ihr die in unserem Shop kauft, dann verdienen wir oder verdient dieser Shop und so.
Also Produktplatzierung an sich oder generell einfach Kampagne mit Kundschaft, das ist ja normal, egal in welchen Medien. Also auf Instagram haben wir selbst, glaube ich, sowas, wie du es gesagt hast, so
auf
als Video noch nicht, aber das in Videoform Wobei doch eigentlich überall.
Ja, also klar,
wir fokussieren es da nicht auf eine Plattform. Mhm. Aber klar, also so Werbung gibt es überall.
Ja.
Und ich finde es auch total legitim, sobald, also wir selbst haben auch einige Kunden oder einige Marken.
Projekte, Kampagnen.
Genau, Kampagne mit
Lochi mit versus Lochis mit der Sparkasse.
Genau, zum Beispiel.
Thüringen zum Beispiel.
Es gibt Lochi versus Lochi Extrem zum Beispiel, so heißt das. Das ist quasi
wovon wir auch natürlich unsere Fans auch sehr profitieren, weil die Videos natürlich durch diese Kampagne halt auch nochmal echt einen riesen Mehrwert haben, weil die Videos einfach viel fetter sind von der Produktion. Wir waren da in ganz Europa und das ist halt umso cooler, wenn wir quasi eine Kooperation mit einer Marke haben und die Videos dadurch auch profitieren.
Du musst aber erstmal erklären, was du überhaupt ist.
Ach so, Lochi vs. Lochi Extrem.
Lochi vs. Lochi Extrem, Lochi vs. Lochi ist ein Format auf unserem YouTube-Kanal nochmal oder generell bei uns. Lochi vs. Lochi Extrem ist eine größere Version durch ganz Europa. Zusammen mit der Sparkasse Hessen-Thüringen haben wir das letztes Jahr schon auf die Beine gestellt. Dieses Jahr kommt das auch nochmal. Es ist auf alle Fälle super spannend, weil man einfach merkt, die Zuschauer waren super zufrieden, die Kunden waren super zufrieden. Es macht einfach Spaß. So, ich glaube, wenn alle davon profitieren, dann ist es doch am allerschönsten. Ich glaube, das macht es auch aus, ob man langfristig erfolgreich wird oder nicht, wenn man also generell Qualität vor Quantität. Lieber mal ein bisschen was investieren in geile Videos und anstatt irgendwie dich aufs schnelle Geld oder auf den schnellen Erfolg zu sehen.
Gibt's Firmen, für die ihr das nicht machen würdet?
Ja, also für was wir
momentan
auf jeden Fall
natürlich
gibt's aktuell, also wir würden jetzt zum Beispiel auf jeden Fall keine Werbung, keine Ahnung, für
Zigaretten
oder hochprozentigen Alkohol machen oder ich kann jetzt gar nicht genau sagen für was, aber das Ding ist generell, wenn wir mit irgendeiner Marke oder so zusammenarbeiten, dann wollen wir natürlich auch dahinter stehen, dann wollen wir das selbst feiern, dann soll es vor allem auch authentisch verpackt sein und es soll einfach Sinn machen. Das ist generell, also wir wollen generell hinter all dem stehen, was wir auch selbst machen und das ist für uns immer das Allerwichtigste.
Was ich feststelle, ist, wenn Mädels solche Videos angucken, dann sind es oft Schmink- und Kosmetiktipps und Mode und so weiter. Für Jungs ist eher typisch so Abenteuer, Gaming und sowas. Was haltet ihr von so Mädels, die mit 13 sich dahin stellen und halt dann auch von der Drogerie was zugeschickt bekommen und von den Marken und so?
Naja, ich glaub,
ist das auch
ich glaub,
ist
die
das
werden nicht mal bezahlt. Ich glaube, viele werden nicht mal bezahlt. Die holen sich das einfach so oder kriegen das halt geschickt, aber die kriegen jetzt nicht unbedingt Geld dafür. Es ist keine richtige bezahlte Produktplatzierung. Generell soll jeder sein Ding machen und jeder soll am Ende selbst wissen, was er für richtig und für falsch hält. Ich will es mir jetzt persönlich nicht angucken, aber es gibt anscheinend ganz viele andere, die das interessiert. Und wenn die sich da gut auskennen, wenn die den Leuten Tipps mit auf den Weg geben wollen, dann sollen die das doch machen. Das ist davon lernen dann auch andere. Also man muss sich, wie schon gesagt, seiner Verantwortung bewusst sein und seiner Zielgruppe bewusst sein. Aber generell, warum nicht? Also soll doch jeder sein Ding machen.
Und wie ist das mit Themen, also Leute reinlegen zum Beispiel?
So
also
Pranks,
so genau. Ja, also sind die Videos mit den Streichen und dem Reinlegen. Mhm. Habt ihr da euch ethische Grundsätze gemacht?
Nee, wir haben jetzt keine Grundsätze irgendwo draufstehen. Wir machen ja selbst nicht mehr wirklich so Pranks. Also das ist ja irgendwie auch mittlerweile ausgelutscht. Es ist einfach, ich glaube, wir beide wissen selbst, was wir machen, was wir nicht machen. Und wenn irgendwas vorkommt, wo wir sagen, okay, nee, das können wir nicht machen, dann wissen wir das auch beide sofort selbst. Also wir haben jetzt aber keine Regelung, was wir genau nicht machen, wir haben nichts aufgeschrieben, sondern ich glaube, wir wissen einfach selbst, was wir posten, was nicht.
Das wären nicht Leute absolut
nein,
lächerlich
nein,
gemacht, bloßgestellt
so
oder so.
Das ist halt,
einfach unnötig.
Genau, es ist einfach unnötig, mit dem Finger auf jemanden zu zeigen, wenn man selbst nicht irgendwie besser ist, weil in dem Moment, wo man es macht, ist man selbst nicht besser.
Ja. Man sollte sich eh nicht, also als Künstler sollte, ich finde, es ist ein großer Fehler, wenn man sich als Künstler zu ernst nimmt.
Ja.
Also dann lieber ein bisschen Selbstironie, das Ganze mit dem Augenzwinkern ansehen. Das ist immer ganz lustig. Also wir waren ja zum Beispiel auch, haben wir uns auch nicht zu ernst genommen, als wir damals bei Jan Böhmermann, vielleicht hast du es gesehen, bei seiner Sendung auf einmal dann den Earth-Song performt haben, aber halt voll im Michael Jackson-Outfit-Style. Der Outfit wurde genau nachgemacht, kam auch mega gut an und es war für uns halt auch übertrieben lustig, weil es war halt mit einem riesen Augenzwinkern und sowas finde ich einfach wichtig und sowas, es macht einfach Spaß und das ist einfach wichtig. Man soll einfach sein Ding machen und sich nicht so viel auf die anderen konzentrieren, sondern mal mehr auf sich selbst achten.
Jan Böhmermann macht ja zurzeit einen parodistischen Song, wo er sagt,
ja,
er hat
Menschen
einen Affen,
leben, tanzen, Wein.
Menschen oder leben, nee, tanzen, Welt.
Welt genau.
Und
ja, ja, ja.
Da hat er gesagt, ich gehe jetzt mal in den Zoo und nehme Versatzstücke aus Werbespots und aus Songs von Tim Bensko oder von sonst jemandem. Wie findet ihr das?
Übertrieben
ich geil. Ich hab den Song gekauft.
Übertrieben lustig. Es ist einfach
auf jeden Fall.
Teilweise, also in vielen Dingen hat er auch leider ein bisschen recht. Aber vor allem, wir feiern Jan Böhmermann und mega lustig.
wirklich. Also ich hab's, wir haben uns das auch komplett angeguckt. Ich glaube, ich habe es mir sogar zweimal angeguckt. Man muss echt sagen, er war schon zu Max echt böse.
Der kann Max man da, Giesinger da,
genau, ist Max Giesinger. Also. Da kann man sich natürlich drüber streiten. Wir selbst finden ihn cool. Aber das ist natürlich auch sehr viel Satire. Wir waren da selbst beim Echo auch zweimal nominiert. Dann waren wir da vor Ort. Das ist ja an demselben Tag, wo der Echo war, rausgekommen. Oder einen Tag früher, ich bin mir gar nicht sicher. Auf jeden Fall war das am Echo-Tag dann auch in aller Munde. Ich weiß noch, wir saßen in der Hotellobby und ich habe da drei Leute gesehen, die sich gerade gleichzeitig irgendwie angeguckt haben. Ja, spannend. Aber wir finden es legitim und man kann das auch ruhig kritisieren. Also wir sind auch immer offen für Kritik. Wir finden es selbst immer super. Und von daher, Jan Böhmermann, super Typ.
Jetzt ist der dritte Song möglich.
Oh ja, klar. Der dritte Song ist Passion Fruit und zwar von Drake. Drake hat ja sein neues Album rausgebracht, das vor allem auch in der Jugend oder bei mittlerweile echt vielen Zielgruppen ist sehr bekannt und auch einer meiner Lieblingskünstler. Und Passion Fruit geht quasi um eine Fernbeziehung und wie schwer es doch ist, weil er auch so sehr viel unterwegs ist und er sieht die Dame, die Person quasi als Passionsfrucht. So habe ich das zumindest interpretiert. Passionate from miles away. Passive with the things you say. Passing up on my old ways. I can't blame you, no. No. Passionate from miles away. Passive with the things you say. Passing up on my old ways. I can't blame you, no. No.
Passion Fruit von Drake. Ein Musikwunsch ist das von den Lochis, die heute hier bei H2 Doppelkopf zu Gast sind bei Arnika Pizza. Ihr habt bereits im Alter von 15 angefangen, das große Format, kinofüllende Format zu drehen, also eine Teenie-Liebeskomödie.
Ja, also wir waren ja 14, als die Anfrage kam, als wir 15 waren, kam der raus. Das kam gar nicht mal von uns, die Idee. Die damaligen Produzenten von dem Film kamen damals auf uns zu, weil der Sohn irgendwie von den Fan war von uns und haben uns gefragt, ob wir tendenziell Bock auf einen Kinofilm hätten. Dann hat sich das eine zum anderen gegeben, 2 Jahre sind rumgegangen, man hat ganz viel dran gearbeitet und wir waren auch selbst in der Regie und haben in der Story mitgewirkt und waren Hauptdarsteller und Ende 2015, Weihnachten war es dann soweit, unser erster Kinofilm kam raus, Bruder vor Luda, war für uns mega krass, eine Riesenerfahrung, war natürlich für uns auch noch was ganz Neues. Im Sommer drehen wir wieder einen Kinofilm, wir drehen ja wieder einen nächsten Kinofilm im Sommer, das wird nochmal was ganz anderes, freuen wir uns auch wieder richtig drauf, weil der Kinofilmdreh war halt auch einfach wir haben halt echt viel gelernt, es war wirklich nochmal was. Also am Ende siehst du dich auf einer riesen Leinwand, irgendwie mal 5, das ist einfach echt, also wir selbst sind sehr große Kinofans, wir gehen, wenn wir Zeit haben, sehr gerne ins Kino, weil es für uns nach wie vor immer irgendwie ein Erlebnis ist, allein wegen dem Popcorn, voll geil, bin ich voll der Fan von.
Ganzen Eimer?
Ja, auf jeden Fall. Einen großen, dicken Eimer für mich alleine.
Sieht man.
Von daher. Was? Nee, auf jeden Fall, Kino ist für uns echt ein großes Ding und deswegen freuen wir uns auch, dass es da weitergeht für uns.
Und das geht in Kooperation mit Matthias Schweighöfer. Genau. Zumindest mit seinen Produktionen. Ist ja einer der führenden Schauspieler und auch der erfolgreichsten. Worum wird es gehen? Ich habe in der Bravo gelesen, Hör immer auf dein Herz, ist der Arbeitstitel.
Der Arbeitstitel ist nicht Hör immer auf dein Herz, aber wir können da wirklich noch gar nicht wirklich viel zu verraten. Wollen wir auch nicht, weil wir wollen es ein bisschen geheim machen. Wir drehen ihn auch erst im Sommer.
Genau. Ja, also Schweighöfer, es ist seine Produktionsfirma. Wir machen das mit der Pantaleon zusammen.
Und Matthias ist quasi, also steht noch nicht fest, vielleicht hat er eine Rolle, vielleicht auch nicht. Je nachdem, wie es bei ihm zeitlich aussieht, wir tun alles dafür. auf alle Fälle kann man sagen, der Film wird anders als der letzte Film. Er wird auf alle Fälle viel größer. Wir versuchen einfach, ja doch, Hör auf dein Herz ist so, es ist so einer der Grundwerte, die wir da vermitteln wollen. Aber das ist auch sehr, sehr breit. Ja.
Wie ist dann eure Mitwirkung genau?
Regie werden wir nicht mehr machen. Wir haben ja bei Bruder Fluda waren wir auch in der Regie und da haben wir uns entschieden, das jetzt nicht mehr machen, sondern dass wir uns, wir sind als Co-Produzenten beteiligt, also wir produzieren den Film mit. Wir sind natürlich Hauptdarsteller und die Idee zu dem Film, also die Grundidee zu der ganzen Story kommt auch von uns. Wir waren jetzt im März für eine Woche mit dem ganzen Team beim Production Kickoff Meeting.
Elf Leute fangen da an und besprechen die dann?
Da haben wir dann zusammen an der Story gearbeitet, mit wahnsinnig talentierten und wahnsinnig lustigen Leuten haben wir dann die Story natürlich nochmal ausgearbeitet. Drehbuch steht jetzt auch schon soweit. Also wie schon gesagt, Hauptdarsteller,
Co-Produzenten, Storymaker, sag ich mal, und das ist auch schon echt eine Menge. Also wir, auch viel mehr wollen wir uns da noch gar nicht. Und natürlich die Musik, ein Großteil der Musik wird natürlich von uns kommen. Mehr wollen wir noch gar nicht machen, weil sonst sind wir...
viel mehr geht ja auch
nicht. Wir wollen uns lieber auf das dann konzentrieren. Also jetzt zum Beispiel Regie noch zu machen, wäre halt einfach nochmal ein Stück zu viel. Das würden wir gar nicht schaffen.
Zudem steigt auch unser Anspruch und wir wissen selbst, dass wir vor allem bei so einem Riesenprojekt einfach nicht so gut in der Regie sind wie andere Leute.
Wir wollen uns ja lieber auf die eine Sache konzentrieren. Genau.
Wie motiviert ihr euch eigentlich gegenseitig? Ihr seid Zwillinge, die seit ihr denken könnt, seit ihr das erste Mal geatmet habt, zusammen seid. Ja, wie merkt ihr von dem anderen, dass es dem nicht so gut geht und wie zieht ihr euch gegenseitig möglichst hoch und nicht runter?
Das Ding ist, wir sind ja schon seit noch 17 Jahren, bald 18 Jahren wirklich schon immer ein Team gewesen, schon vor unserer Karriere und wir wissen einfach genau, wie der andere tickt, man merkt das einfach und man sagt doch mal, ey, mir geht's gerade nicht so gut, ich brauche mal eine Pause und das ist auch das Schöne, dass wir zu zweit sind und dass wir uns halt gegenseitig auch total vertrauen, weil wenn der eine mal irgendwie gerade mal eine Pause brauchen oder mal irgendwie krank ist, dann kann der andere mehr machen und ja, also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sich auch mal eine Auszeit gönnt, auch wenn es nur ein Tag ist oder wenn es auch nur ein paar Stunden sind, dass man mal irgendwie mal ausschlafen kann zwischendurch oder mal irgendwie in die Heimat geht und mal mit Freunden irgendwas macht. Und
was noch dazu kommt, wir sind halt auch einfach sehr super positive Menschen, mega. Also wir sind einfach optimistisch und wir sind eigentlich durchgehend motiviert. Wir wollen halt, das Ding ist bei uns, wir streben halt immer nach mehr. Wir wollen halt, wir wollen uns halt selbst immer, das ist auch, glaube ich, so eine Krankheit bei Künstlern, also zumindest bei uns, wir wollen halt uns immer selbst irgendwie steigern und man will sich ja irgendwie selbst immer weiterentwickeln und neue Sachen machen und da bleibt gar nicht so viel Zeit, um jetzt irgendwie unmotiviert zu sein. Und weil das Ganze halt auch so Spaß macht, weil das ist, was wir eigentlich immer machen wollten, haben wir halt auch einfach voll Bock. So, das ist, macht einfach wahnsinnig viel Spaß.
Du hast aber vorhin gesagt, Roman, auch ihr seid Perfektionisten.
Das kommt mal dazu.
Ja, aber wenn der eine dieses Ding haargenau so haben will, aber zum Beispiel du, Heiko, es anders haben wird,
dann
wie
wird's auch mal,
regelt ihr das?
Dann wird auch mal diskutiert, auch mal konstruktiv. Wird dann, wenn dann Argumente gefunden und nicht gefunden, dann gehen wir das Thema natürlich an und am Ende kommen wir dann nicht immer auf eine Lösung.
Manchmal holen wir auch nochmal eine dritte Meinung zum Beispiel rein.
Drittmeinung, wer gibt sowas bei euch?
Kommt immer drauf an.
Also mal das Management, also mal unser Manager oder generell das Management, mal irgendwie Freunde, mal andere Künstler, mal auch unsere Eltern zum Beispiel. Das hängt doch immer von ab, um was es geht.
Also wie ist das mit der Beratung eurer Eltern? Ich meine, solange ihr noch nicht volljährig seid oder wart, seid ihr ja noch nicht umfassend geschäftsfähig, sondern nur eingeschränkt. Und wie habt ihr das gelöst?
Das stimmt natürlich. Also, dass wir Geld verdienen, damit ist ja auch kein Geheimnis mehr. Und es ist ja jetzt auch nicht mega wenig. Klar, es geht jetzt hier nicht um 10 Euro. Das Ding ist halt, am Anfang musste das immer noch über unsere Eltern gehen, geht es auch immer noch. Also wir haben ja mittlerweile auch eine GmbH und die läuft bis zu unserem 18. Geburtstag auch noch über den Namen unserer Eltern. Geht natürlich dann zu uns, also das muss natürlich. Wir sind auch wenn es irgendwie um Verträge geht, dann müssen das unsere Eltern natürlich so unterschreiben, weil es unsere Erziehungsberechtigten sind. Die sind natürlich dann mit dabei.
Um mal so ein bisschen die Dimension zu sagen, also wenn man von YouTube-Klicks im Millionenbereich spricht, da kann man so ungefähr, also es gibt den sogenannten 1000-Kontakte-Preis und mir hat jemand von der Agentur gesagt, so ungefähr 1000 Klicks 1 Euro. Also sprich, eine Million Klicks, 1000 Euro.
Ja, das sagen ganz viele, aber das kann man so nicht.
Das hängt immer von ab, auch von den Werbekunden. Manche Leute, die halt sehr nischenartige Videos haben, höheren TKP.
1000 Kontaktepreis.
Genau. Aber man muss auch sagen, unsere Haupteinnahmequelle ist schon lange nicht mehr YouTube. Oder die Werbeeinnahmen von vor den Videos, also die Haupteinnahmenquelle, wenn es wirklich ums Geld geht, sind halt natürlich Werbekampagnen und natürlich auch live und die Musik. Das ist eigentlich alles.
Besonders das Geld, was wir mit den Werbeeinnahmen durch YouTube einnehmen, investieren wir eigentlich immer direkt irgendwie in neue Videos.
Oder also, in die Firma.
Genau, wir versuchen halt selbst immer uns, wie schon gesagt, neu zu steigern und uns neue Ziele zu setzen und besser zu werden in dem, was wir machen.
Für uns geht es einfach um das generelle. Die Videos, die begleiten einen natürlich, aber die sind, wie gesagt, nur noch einer von vielen Teilen. Also uns geht es einfach um unsere Karriere im Insgesamten. Also wir...
In allem, was wir machen.
Ja, in allem, was wir machen. Ob das jetzt im TV ist, ob das jetzt auf der Leinwand im Kino ist, ob das jetzt in der Musik ist, ob das im Radio ist, ob das auf YouTube ist oder sonst wo oder auf der Bühne. Wir wollen uns einfach immer weiter steigern. Wir wollen auch immer gerne ernst genommen werden, auch von anderen. Und ich glaube, wir sind auf einem sehr guten Weg. Viele, die aus dem Online-Bereich kommen oder ihren Ursprung da haben, kämpfen ja damit, ernst genommen zu werden. Wir selbst haben, glaube ich, die letzten paar Jahre alles dafür getan, um uns auch in anderen Medien zu
etablieren
oder dort auch auf Fuß zu fassen und weiter aufsteigen zu können. Und das wird auch die nächsten Jahre weitergehen. Und nur wenn man Konzerte spielt oder irgendwie gerade ein Radiointerview gibt, bedeutet das ja nicht, dass man, dass die Videos oder das Social Media weniger wird. Das eine hängt da nicht zwangsläufig vom anderen ab.
Wir machen einfach alles.
Wer gibt euch die Kraft, das Vertrauen zu haben, dass es auch wirklich weitergeht?
Also wir haben einfach ein geiles Team, ein geiles Umfeld, mit denen es auch Spaß macht, einfach zusammenzuarbeiten. Und das motiviert uns natürlich umso mehr. Und ansonsten unsere Fans sind natürlich auch ein Mega-Motivator, weil unsere Fans am Ende halt einfach überkrass sind und wahnsinnig engagiert. Und auf die sind wir natürlich auch sehr stolz.
Heiko und Roman Lochmann, die Lochis, ganz herzlichen Dank für euren Besuch hier bei H2 Doppelkopf.
War sehr schön, danke. Danke, dass wir hier sein durften.
War auch mal was anderes, hat uns sehr gefallen und wir kommen gerne ein zweites Mal oder ein drittes Mal wieder.
Voll. Bestimmt werde ich euch wieder einladen nach einer gewissen Zeit, gerne. Denn ihr entwickelt euch so schnell, das ist unglaublich. Da wünsche ich euch viel Kraft und viel Erfolg. Ich
danke
heiße Arne Kapitza. Jetzt ist noch die Frage, was hören wir am Schluss für einen Song?
Okay, wir haben noch einen Song und zwar Bungalow von Bilderbuch.
Es tut mir leid, wenn ich das alles nicht verstehe. Es tut dir leid, wenn ich nach Hause gehe.